Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über ein Glow-Up von L'Oreal, das China-Drama bei Sartorius und eine schwarze Aktienliste aus den USA. Im Thema des Tages erklären wir euch die zwei Geheimnisse des großen Netflix-Comebacks und in der AAA-Idee verraten wir euch, welche Bitcoin-Miner vor dem großen Halving möglicherweise zu Schnäppchenpreisen zu haben sind. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Meyer
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Freitag, der 19. April und wir wünschen euch einen sportlichen Start in den Tag und dann auch ins Wochenende. Ein Aufleben der DAX-Rallye vom Jahresstart, was scheint zwar in weite Ferne gerückt, aber der DAX schloss gestern immerhin mal wieder deutlicher im Plus mit 0,4% auf 17.837 Punkten. Und vor allen Dingen hat er die Wall Street outperformed. Da verlor nämlich der S&P 500 den fünften Tag in Folge und zwar um 0,2% und hat nur noch knapp über der 5.000-Punkte-Marke geschlossen. Und der Nasdaq 100, da ging es sogar 0,6% runter. Und der Grund, ihr könnt es euch denken, war wieder mal hawkischer Fett. Speak. Was meinen wir damit? Gleich drei FED-Mitglieder haben gemeint, dass in diesem Jahr möglicherweise gar keine Zinssenkung mehr stattfinden wird. Und einer meinte sogar, dass es eine Zinsanhebung geben könnte. Und die Renditen, die 10-Jährigen, die stiegen daraufhin auf 4,63%.
Und außerdem gab es da noch Zahlen von den beiden Tech-Schwergewichten Netflix und TSMC, die zwar gut ausfielen, bei denen jetzt aber der Wow-Faktor fehlte. Über Netflix sprechen wir gleich noch ausführlich im Thema des Tages. TSMC verlor 4,9%, weil der Ausblick für den Chipmarkt etwas zu klein ausgefallen ist für den Geschmack der Börsianer.
Und wer so ein bisschen die Stimmung am Markt fühlen will, die man gerade hat, dass es halt alles für Perfektion gepreist ist und alles ein bisschen zu gut und zu großartig ist, der konnte das gestern sehr gut sehen auf der Finanzwebseite von CNBC. Die haben nämlich gestern so eine Art schwarze Liste mit überbewerteten S&P 500 Firmen veröffentlicht. Und dazu haben sie eine ganz einfache Sache gemacht. Sie haben das aktuelle Kursgewinnverhältnis mit dem durchschnittlichen der vergangenen 5 Jahre verglichen. Und klar, da gibt es natürlich welche, die heute viel höher notieren, als sie das im Schnitt der letzten 5 Jahre getan haben. Und ganz oben ein alter Bekannter, Supermicrocomputer. Und noch andere aus dem Bereich Künstliche Intelligenz finden sich da, wie Broadcom und Microchip Technology. Und Supermicrocomputer wird mit einem Kursgewinnverhältnis von 32 gehandelt, was 173% über dem durchschnittlichen KGV der letzten 5 Jahre liegt. Das lag nämlich nur bei 12. Und Microchip Technology wird 73% über dem 5-Jahres-Schnitt gehandelt. Und Broadcom immerhin noch einen Aufschlag von 58. Und dann gibt es noch Eli Lilly. Klar, Fedwick-Trend und GLP-1-Hosse, das hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen. Die Aktie wird mit einem Aufschlag von 71% über dem 5-Jahres-Durchschnitt gehandelt. Und weitere teure Aktien auf der Liste sind der Kupferproduzent Freeport McMoRan, das Pharmaunternehmen Bristol Myers Squibb und Tyson Foods.
Ja, L'Oreal hat gestern einen richtigen Glow-Up erlebt. Also für dich, lieber Holger, das sagen die Kids heute, wenn sich so, ja, jemand so richtig gemacht hat. Also was aus sich gemacht hat. Und der Kosmetikkonzern, der hat im ersten Quartal seinen Umsatz überraschend kräftig gesteigert. Der Umsatz kletterte nämlich von Januar bis März um 9,4% auf 11,2 Milliarden Euro. Zu L'Oreal gehören ja Marken wie Maybelline und Lancôme und Analysten von Jefferies, die hatten dagegen nur einen Umsatzplus von 6,1% prognostiziert. Die Aktie, die drehte nachbörslich deshalb mehr als 5% ins Plus.
Dann kommt Opa nach dem Klo ab zu einem ganz anderen Thema, nämlich Sartorius. Ja, ey, weil du hast mir hier gesagt, ja Holger, hast du das verstanden, was Klo ab ist? Ich komme zu Sartorius, die hat am Donnerstag bis zu 19,2% verloren und war damit der größte Verlierer im DAX. Und was man sagen muss, wenn ein DAX-Wert zweistellig verliert, da muss da schon was passiert sein. Und zwar haben sie Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und da lag der Umsatz gut 9%, ist er gefallen auf 820 Millionen. Und der operative Gewinn, der fiel um knapp 14%. Und Sartorius kämpft mit einer anhaltend schwachen Nachfrage aus China. Und deswegen sind auch die Auftragseingänge nicht so richtig gut gewesen. Und das hat dann Menschen etwas zum Verkauf aufgereizt und so eben dieses Minus.
Ja, es gab aber auch deutsche Gewinner gestern. Für Aixtron ging es 4,4% nach oben. Grund waren da neue Aufträge. Wolfspeed will die Produktionskapazitäten für bestimmte Silizium-Carbid-Wafer ausbauen und hat Aixtron deshalb mehrere Aufträge erteilt. Dieses Silizium-Carbid, das entwickelt sich laut Wolfspeed immer mehr zur bevorzugten Technologie für Elektrofahrzeuge oder auch KI-Rechenzentren weltweit. Ja, und auch die Aktie von Sixt, die schloss nach einer Hochstufung auf Buy durch die Deutsche Bank knapp 10% im Plus. Die Analysten, die erwarten, dass in den nächsten 12 Monaten das Wachstum hier zurückkehrt. Und gleichzeitig habe Sixt auch bewiesen, dass ja der Autovermieter mit Restwertrisiken sehr gut umgehen könne. Übrigens gibt es ja bei Sixt den sogenannten Aktionärstarif. Also wer eine Aktie hält, der bekommt 20% Rabatt auf den Mietwagen.
Die Deutsche Bank hat auch eine andere Aktie bewegt, nämlich Tesla, aber nach unten. Nach einem negativen Analystenkommentar verlor die Aktie des E-Autobauers 3,6% und Analyst Emanuel Rosner schrieb, die Verzögerung der Arbeiten am Model 2 birgt das Risiko, dass Tesla in absehbarer Zeit kein neues Fahrzeug für den Endverbraucher anbietet, was das Volumen und die Preise für viele weitere Jahre unter Druck setzen würde. Und das Model 2 war das günstige Ding und das wird wohl jetzt nicht so schnell kommen. Und mächtig unter Druck ist zuletzt auf jeden Fall die Aktie geraten. Seit Jahresbeginn hat sie 40% verloren.
Ja, Wahnsinn. Ne? Fast so hilfreich wie unsere Aktientipps hier für euch. Die sind vielleicht die Tipps der Trump Media and Technology Group, denn die hat seit gestern auf ihrer Internetseite gleich 4 Ratschläge für ihre Aktionäre parat, wie die denn verhindern könnten, dass ihre Aktien an Leerverkäufer verliehen werden. Die komplizierten Details ersparen wir euch mal, aber der Schritt, der zeigt so ein bisschen die Sorge der Truth Social Mutter vor weiteren heftigen Kursverlusten, denn Shortseller, die haben sich ja auf die Trump-Firma eingeschossen. Der Kurs, der hat sich zwischen seinem Höchstwert von Ende März und diesem Dienstag ja mal eben gedrittelt. Ich glaube, die stand bei $66 in der Spitze und fiel dann auf 22. Aber die 4 Ratschläge, die scheinen so ein bisschen geholfen zu haben, denn gestern, da legte die Aktie wieder um knapp 26% zu. Das Spiel zwischen den Trump-Anhängern und Aktionären und den Leerverkäufern wird also zur ziemlich volatilen Angelegenheit.
Und dann komme ich zu den Terminen. Da könnte es auch heute etwas volatiler werden, denn es ist kleiner Verfallstag. Verfall von Optionen auf Aktien und Indizes. Und da wetten ja Leute immer auf bestimmte Marken. Und im Zweifelsfall versuchen sie den Index auch, die Aktie auch noch dahin zu schubsen, wo sie ihre Wette platziert haben. Und das könnte zu Volatilität führen. Dann gibt es Zahlen von American Express und Procter & Gamble. Und es gibt Ratingüberprüfungen, S&P, von Griechenland, Großbritannien und Italien.
Das Thema des Tages.
An einen Begriff haben wir uns ja mittlerweile alle gewöhnt, die Magnificent Seven, also die glorreichen 7 der amerikanischen Börsenwelt. Dabei existiert dieses Akronym ja eigentlich noch gar nicht so lange. Erst seitdem Chiphersteller Nvidia wegen des KI-Booms so richtig durch die Decke ging, existiert diese Runde der 7. Vorher gab es ja mal die Big Four, also Google, beziehungsweise dann heute Alphabet, Apple, Facebook, beziehungsweise Meta und Amazon. Und dann feierte Microsoft mit dem Cloud-Geschäft sein Comeback als großer Tech-Konzern und die Big Five sind entstanden. Ja, und später kam dann noch Tesla hinzu. Jetzt, wie gesagt, gibt es die Runde der mächtigen 7 und die waren im vergangenen Jahr für fast 2/3 des Anstiegs im S&P 500 verantwortlich, nämlich ein Plus von 24%.
Und manche machen sich schon Gedanken darüber, wie sie diese Gruppe erweitern können, denn es gibt da einen Anwärter, der sich in den vergangenen Monaten klammheimlich zu einem der besten Nasdaq-Titel gemausert hat, nämlich Netflix. Gut, wenn man jetzt mal die Marktkapitalisierung anschaut, dann liegt Netflix im S&P 500 nur auf Platz 26. Aber schaut man auf die Aktienperformance seit Jahresanfang, waren nur wenige große besser als Netflix. Plus 26% hat der Streamingdienst bis gestern gemacht. Klar, bei Nvidia waren es 70% nochmal deutlich mehr, bei Meta mit 40% auch noch.
Was Netflix zum Aufstieg in den elitären Zirkel noch gefehlt hat, das sind überzeugende Zahlen. Und gestern war es soweit, da stellte Netflix seine Ergebnisse fürs erste Quartal vor. Und ja, was soll man sagen, die konnten irgendwie nicht so richtig überzeugen. Die Aktie, die drehte nach Veröffentlichung nachbörslich ins Minus. Knapp 5% waren es da zuletzt. Dabei lesen sich die Ergebnisse eigentlich gar nicht so schlecht. Netflix gewann im ersten Quartal 9,3 Millionen Abonnenten hinzu. Das ist mehr als 5-mal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Dienst, der hat ja vor etwa einem Jahr damit begonnen, das Passwort-Sharing einzuschränken. Heißt also, wer sich bislang das Passwort von Freunden geschnorrt hat, der brauchte dann im Zweifel ein eigenes Abo.
Und dadurch stieg auch der Umsatz um fast 15% auf $9,4 Milliarden. Und der Gewinn, Der verdoppelte sich nahezu auf $5.28 je Aktie. Tja, warum ist die Aktie trotzdem im Minus? Beim Umsatz für das laufende Quartal stellte Netflix $9.49 Milliarden in Aussicht. Analysten hatten aber auf 9,54 gehofft. Und dann, und das ist wahrscheinlich noch viel gravierender, will Netflix bald nicht mehr quartalsweise offenlegen, wie es um die Nutzerzahlen steht. Aber das ist ja das Geschäftsmodell Nutzerzahlen. Und diese Intransparenz, die kam nicht so gut an.
Ja, eine Sache gilt aber trotz dieses jüngsten Rückschlags weiterhin. Die Netflix-Aktie, die hat ein ziemlich überraschendes Comeback hingelegt. Von ihrem Höchststand bei fast $700 pro Aktie im Herbst 2021 ist sie ja innerhalb weniger Monate danach auf unter $200 gerauscht. Und damals haben Disney Plus oder Apple TV und HBO ja den Konkurrenzkampf so ein bisschen verschärft und die Lockdowns, die endeten und Leute hingen nicht mehr ununterbrochen vor der Glotze. Ja, und die Zahl der Nutzer, die ging damals zum ersten Mal zurück.
Aber mit zwei Erfolgsfaktoren hat es Netflix aus der Krise geschafft. Das erste, das ist die Preispolitik. Und über den Rausschmiss der Aboschnorrer haben wir ja schon gesprochen. Und außerdem hat Netflix kräftig an den Abo-Modellen geschraubt. Es kam ja zum Beispiel ein neues, günstiges Abo-Modell mit Werbung dazu, um deutlich mehr Zuschauer anzulocken. Insgesamt hat aber Netflix schlicht auch die Preise erhöht und damit wohl nicht allzu viele verschreckt. Und das zahlt natürlich aufs Ergebnis ein. Und das Zweite, das sind die Inhalte. Netflix hat vor allem mit seinen sogenannten Originals-Kunden gewonnen, also Filme und Serien, die ausschließlich für den Dienst produziert worden sind. Zum Beispiel die Dating-Show Love is Blind. Sowas, ja, das kennst du wahrscheinlich nur, lieber Laurin, oder? Ich habe keine Ahnung.
Ja, stimmt. Super echt? Serie. Okay. Schaue ich total gern. Also ist eine Sendung, da müssen Kandidaten sich verloben, ohne sich vorher gesehen zu haben. Also Trash-TV vom Feinsten, ich kann es nur empfehlen. Aber ich will jetzt nicht abschweifen, denn das eigentliche neue heiße Ding im Streaming-Markt, das sind Sportübertragungen. Also klar, Sportstreamer wie The Zone, die gibt's schon länger, aber die etablierten Dienste, die entdecken das Segment auch zunehmend für sich. American Football läuft ja inzwischen auch bei Amazon Prime oder auf Alphabets YouTube TV. Apple hat sich kürzlich die Rechte an der amerikanischen Fußballliga MLS gesichert. Und auch Netflix hat hier zuletzt fleißig investiert. Also die Doku-Serie Drive to Survive, die hat ja mal einen Lieblingssport, die Formel 1, hier in den USA schlagartig populär gemacht. Außerdem hat Netflix zuletzt einen milliardenschweren Deal mit der WWE geschlossen. Heißt, ab dem kommenden Jahr gibt's regelmäßig Wrestling zu sehen.
Das ist dann wahrscheinlich dein zweitliebster Sport nach Formel 1.
Nein, das schaue ich nicht so gern. Ja, da kommt Fußball.
Ja. Dann werde ich hier mal noch sagen, dass Netflix war übrigens schon mal in einem elitären Kreis bedeutende US-Aktien. Das hat man aber schnell wieder vergessen. Nämlich 2017 rum gehörte Netflix dieser berühmten Fang-Gruppe an, die mal kurzfristig existierte, also Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google, fehlte irgendwie Microsoft. Und weil Microsoft den Streamingdienst dann schnell wieder abgehängt hat, gab es dann aber mal diese Fang-Gruppe nicht mehr. Und dann war es auch mit der Mitgliedschaft im Börsen-Star-Club bei Netflix vorbei.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Einmal werdet ihr noch wach. Dann ist großer Halving-Tag. Ja, am Samstag ist ja der große Moment gekommen. Dann werden nur noch halb so viele Bitcoins neu in den Umlauf gebracht. 450 pro Tag statt bislang 900 digitale Münzen. Und wir hatten euch ja gestern davon berichtet. Und für die Mining-Unternehmen heißt das, dass sie nur noch halb so viele Bitcoins gutgeschrieben bekommen für ihre Leistung und Energie, die sie in das Netzwerk stecken.
Böse Zungen würden jetzt behaupten, bei den Minern, da hat das Halving schon stattgefunden, denn in den vergangenen Wochen, da haben sich die Kurse vieler Mining-Firmen bereits halbiert. Bitdeer und Riot Platforms, die haben vom jüngsten Hoch 60% verloren, Marathon Digital 55%, Iris Energy 52% und CleanSpark hat sich nicht ganz halbiert, sondern nur ein Drittel verloren. Aber alle Miner, die sind in diesem Jahr hinter dem Bitcoin zurückgeblieben.
Und viele Experten halten diese Abschläge für überzogen und sehen attraktive Einstiegsgelegenheiten. Grund genug, in der AAA-Idee mal nach wahren Schnäppchen Ausschau zu halten. Viele Experten rechnen mit so einer Art Ausleseprozess, aus dem die Besten dann gestärkt hervorgehen könnten. Und die Besten, das sind die, die entweder die leistungsfähigsten Computer haben oder aber die billigsten Stromkontrakte oder aber das beste Energiemanagement.
Ja, die Mining-Firmen, die haben sich auf das Halving bereits vorbereitet und moderneres Equipment gekauft oder versucht, bessere Stromkonditionen zu verhandeln. JP Morgan hat zwei Mining-Favoriten, Riot Platforms und Iris Energy, und Riot sei die Aktie mit der schlechtesten Performance im JP Morgan Mining-Universum. Dabei habe das Unternehmen durch Aufstocken der IT zuletzt das größte Wachstum der sogenannten Hash-Raten gezeigt, also ein Maß für die Effizienz. Riot hatte im vierten Quartal eine Hash-Rate von 12,2 EHS, also Exahashes pro Sekunde, und könnte das Jahr mit einer Rate von 28,4 EHS beenden. Iris Energy könnte von 5,6 EHS am Ende dieses Jahres dann die Kapazität auf 16,4 EHS ausbauen.
Und JP Morgan hebt auch die niedrigen Stromkosten von Riot hervor. Schließlich ist Strom die größte Betriebsausgabe für die Mining-Firmen. Pro geschürfter Münze lagen die Stromkosten 2023 bei $7,500. Es gab sogar andere, die mussten $17,500 bezahlen, also je nachdem, was man für einen Kontrakt hatte. Und damit gehört Riot zu den Anbietern mit den niedrigsten Schürfkosten. Und JP Morgan sieht ein Kursziel für Riot von $15,50, also 87% Kurspotenzial. Im Schnitt, wenn man also alle Analysten anguckt, liegt das Kursziel sogar bei $20, also bei mehr als dem Doppelten des aktuellen Preises. Und bei Iris Energy, da stellt JP Morgan $10 in Aussicht. Das wäre eine glatte Verdopplung.
Ja, Bernstein wiederum ist ein Fan von Riot und CleanSpark. Beide würden nach dem Halving ihren Marktanteil wohl ausweiten. Für CleanSpark sagt Analyst Gautam Chugani eine Kursverdoppelung voraus. Und Chugani ist auch optimistisch, dass nach dem Halving der Bitcoin wieder Tritt fassen wird. Er hält nämlich an seiner Vorhersage fest, dass Bitcoin bis 2025 die $150,000-Marke erreichen wird.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an Play, also aa@wild.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Helmut, der hat, nachdem wir den KI-Assistenten Welt Go hier mal vorgestellt haben, was der für tolle Sachen machen kann, wollte den gleich den digitalen Helfer als App runterladen. Und dann müssen wir dem Helmut leider sagen, Welt Go gibt es noch nicht als App. Man muss es noch auf dem alten Desktop. Also muss dann, wenn man den Helfer mitnehmen will, musst du deinen Computer mitnehmen.
Da warten wir noch aufs Glow-Up, ja, schätze ich.
Genau. Ja.
Aber in der Podcast-App oder wo auch immer ihr Alles auf Aktien hört, da gibt's morgen eine Samstagsfolge, und zwar mit einer Frau, Holger. Ja. Endlich mal wieder.
Ja.
Das wird Zeit. Nando und Moritz, die befragen nämlich Bibi Hahn. Sie ist Co-CEO bei Kienbaum, und CEO übersetzt sie persönlich mit Chief Empowerment Officer. Sie wird euch also für eure Karriere empowern, da bin ich sicher. Und es geht ganz bestimmt auch um Gen Zler wie mich, mit oder ohne Glow-Up, und natürlich auch um Purpose. Und wenn ihr eurem Leben auch einen Sinn geben wollt, dann heißt es natürlich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Nando und Moritz und Bibi hört ihr morgen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.